Clemens.
Katja.
Clemens, Wikipedia ist dir ein Begriff, oder?
Ja, das ist mein Hauptrecherchetool.
Deswegen heißt du ja auch der Wiki Clemens, weil du ja da wahrscheinlich auch viele Dinge dann wiedergeben kannst,
absolut,
die du da gelesen hast.
Ja.
Ja, genau. Aber warst du schon mal auf der Wikipedia-Seite von Hattingen?
Noch
der
nicht.
Stadt Hattingen.
Noch nicht.
Ja. Aber wenn du da mal guckst, Clemens, dann schau dir mal an, wer sind wirklich die prominenten Persönlichkeiten Hattingens.
Ja.
Weil da ist ein Mann dabei, Clemens, mit dem wird jetzt zu sprechen sein. Unser heutiger Gast, nämlich
Daniel Assmann.
Das versendet sich. Der Podcast mit Katja Vogt und Clemens Nicol.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das versendet sich. Hallo Clemens.
Ja, hallo Katja.
Clemens, du weißt ja, wir beschäftigen uns ja in diesem Podcast mit Menschen, die regelmäßig im Mittelpunkt stehen. Und auch heute haben wir wieder so einen Gast. Und soll ich dir mal erzählen, wer heute bei uns ist?
Erzähl mal.
Weil du weißt es ja noch nicht.
Nee, ich weiß doch gar nichts.
Ja, du hast ja gar keine Ahnung, deswegen sage ich es jetzt einfach mal. Also unser heutiger Gast ist regelmäßig im WDR zu sehen und zwar als Moderator verschiedener Sendungen, wie beispielsweise Servicezeit, Wunderschön oder Ausgerechnet. Und manche kennen ihn vielleicht noch aus seiner Zeit von Giga, dem Gaming-Sender, oder auch vom Samstagabend bei RTL, denn da moderierte er 2012 die Show DSDS Kids. Und was bis jetzt nur die wenigsten wissen, aber es wird heute darüber zu sprechen sein, er ist auf dem besten Weg, ein Schlagerstar zu werden. Herzlich willkommen, Daniel Assmann.
Ja, Hallöchen. Hi, schön, dass ich da sein darf bei uns.
Das ist also Schlagerstar, da müssen wir wirklich genauer nochmal sprechen. Aber Daniel, für die allermeisten Menschen ist es eher unangenehm, im Mittelpunkt zu stehen. Also weder als also Schlagerstar, als das ist schon ein großes Ding. Ich habe jetzt das am Samstag.
Ist sehr
wieder
unangenehm für mich auf jeden Fall.
und dort eben vor anderen Leuten zu sprechen und zu singen. Bei dir haben wir irgendwie so das Gefühl, du stehst eigentlich ganz gerne im Mittelpunkt. Liegen wir da richtig?
Vom Grund auf ja. Ich glaube, sonst würde ich den Job nicht so machen, auch dann, wie ich ihn mache. Aber diese Begrifflichkeit im Mittelpunkt stehen, merke ich jetzt gerade, ist für mich so negativ konnotiert irgendwie, dass ich denke, nee, dann möchte ich eigentlich doch nicht im Mittelpunkt stehen. Wisst ihr, was ich meine? Also so, ja, ich schwingt irgendwie so dieses Negative mit, so immer auf Aufmerksamkeit buhlen, immer der sein, wo alle dann irgendwie drauf gucken. Das ist jetzt bei mir zum Beispiel gar nicht so. Aber trotzdem, ja, irgendwie glaube ich, behaupten zu dürfen, dass man gewissen bisschen so Narzissmus mitbringen muss, dass man sich nicht ganz kacke finden muss, weil sonst würde man den Job, glaube ich, nicht machen.
Das stimmt, ja. Und also wir fragen ja eben in diesem Podcast so Menschen wie dich, was braucht es für einen guten Auftritt? Was hilft auch so gegen Lampenfieber? Darüber werden wir sprechen. Jetzt bist du ja schon einige Jahre als Moderator und auch als Reporter unterwegs. Du hast viel erlebt auch schon. Was würdest denn du sagen? Was braucht es für einen richtig guten Auftritt? Worauf kommt es an?
Authentizität. Das ist wirklich erstmal so das A und O. Ich finde, Authentizität ist somit das schwierigste Wort und gleichzeitig aber auch das Wichtigste, weil ich gebe mir immer unheimlich Mühe. Ich weiß nicht, ob man das hört, wenn ich Authentizität sage, weil da verholper ich oder verstotter ich ganz schnell.
Du hast es schon zweimal jetzt geschafft.
Dann. Ja, das ist richtig schon.
Das ist mega. Ja. Ich fand's.
Also heute kann nichts mehr. Heute kann nichts mehr
schiefgehen. Du hast es schon delivered.
Aber ich finde, das ist so wirklich das Wichtigste, weil ich habe in meiner Laufbahn, du hast ja gerade auch schon DSDS Kids angesprochen, auch schon mal mich so ein bisschen verbiegen lassen, sage ich jetzt mal. Also ohne, dass das vielleicht, möchte da als RTL nicht zu nahe treten nach dem Motto, wir haben den bewusst verbogen. Aber die haben eine Vorstellung von mir gehabt, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, ja, so hundertprozentig war ich das nicht. Und in den Talks mit der Jury, mit Bohlen, Hunziker und Co. war das völlig okay. Aber in der Moderation selbst habe ich mich selber nicht mehr wiedererkannt so richtig. Und auch da war es mir eine große Lehre, irgendwie versuchen, authentisch Authentizität nach vorne zu bringen und damit dann zu punkten.
Aber das ist spannend, was du jetzt da sagst, weil ich meine, wir Moderatoren, jeder hat ja irgendwie so seinen Stil und jeder ist ja auch so ein eigener Typ und bringt es ja dann eben mit. Und jetzt sagst du irgendwie, das war nicht ich. Was war denn da anders?
Ja, es war so gewollt, dass es alles so sehr groß wirkt. Also sehr groß machen. So ein bisschen, ich sage jetzt mal Marktschreier. Der Marktschreier sein. Und man hatte auch vorher sehr viel Erfahrung mit Markus Schreil gesammelt, der ja auch seine eigene Art hatte und lange Zeit das Format geprägt hat. Und ich hatte so im Nachgang das Gefühl, dass man ja, mich gerne auch so ein bisschen mehr in diese Richtung sprechen hören möchte. So. Mhm. Und das bin ich aber nun mal nicht. Also da bin ich irgendwie anders. Meine Art der Präsentation ist einfach anders. Und deshalb habe ich mich da auch nicht zu 100% wohlgefühlt.
War das dann auch so, dass die Redaktion dann bei dir auch in den Texten mehr und mehr eingegriffen hat? Oder ging es eher um die Art und Weise, wie du die Texte präsentierst oder die Mods?
War eher die Art und Weise. Wir hatten vorher haben wir Buchbesprechungen gehabt, wo dann auch die Moderationstexte durchgegangen wurden. Der Autor hat dann seine Dinge vorgestellt, was er sich vorstellen könnte. Das wurde mit mir abgeglichen. Ich habe meinen Senf noch dazugegeben und deshalb von den Texten gar nicht. Also das kann ich jetzt nicht sagen. Da waren wir immer dann auch gut auf einem Nenner. Mhm. Nur eben so von der Art der Präsentation. Es kann aber auch sein, muss ich auch ehrlicherweise dazu sagen. Das war damals für mich das Größte und Aufregendste, was ich jemals bis dato auch in meiner Karriere machen durfte. Und das da Lampenfieber und Anspannung dazu kommt, da machen wir uns auch nichts vor. Ne? Also insofern wird das auch seinen Teil dazu beigetragen haben. Aber ich kann mich noch echt gut an die Situation erinnern, dass ich gedacht habe, so komm, jetzt schneide ich da mal was für mein Showreel aus diesen 4 Folgen. Und da war tatsächlich, da musste ich hart suchen. Also da war nicht wirklich sowas dabei, wo ich dachte, komm, da bin ich ich und so möchte ich mich sehen.
Vielleicht an der Stelle kurz erklärt, ein Showreel ist ein zusammengeschnittenes Video, jetzt versuche ich so Lexikon zu sein, für alle, die es vielleicht nicht so wissen, aus Arbeitsproben. Kann man das sagen? Ja.
Ja, genau. Ja.
Gibt es von Moderatoren, gibt es von SchauspielerInnen, gibt es von, ach, was weiß ich, auch von anderen Künstlern, klar.
Ja, genau. Wie so ein digitaler Lebenslauf irgendwie, im Bild und Ton, so empfinde ich das immer, dass man so zeigt, was man so gemacht hat in seiner Karriere.
Und ist es auch immer noch draußen? Also DSDS Kids ist nicht drin?
Nee, ist nicht drin. Nee.
Okay, konsequent.
Aber eigentlich schade so, ne? Weil es ist natürlich, es sieht, es ist eine große Marke, jeder kennt es irgendwie. Die Kindervariante haben jetzt zwar nicht alle geguckt, aber jeder kennt Deutschland sucht den Superstar. Aber trotzdem habe ich dann konsequenterweise gesagt, nee, komm, das ist irgendwie nicht so, wie ich mich sehen möchte. Weil wenn man, das Schlimmste wäre ja, dass Leute und Auftraggeber sich das anschauen und sagen, jo, da ist er. So wollen wir ihn, aber ich die Empfindung habe, aber nee, da bin ich ja gar nicht, da muss ich mich ja wieder ein bisschen verstellen.
Genau, jetzt musst du wieder, ja.
Das, ja, genau. Boah.
Handwerk.
Wenn wir jetzt schon eben über DSDS-Kids sprechen, dann lass uns doch noch ein bisschen drüber sprechen. Weil du hast ja schon gesagt, das war somit das Größte, was du gemacht hast bisher. 2012 war das Ganze. Und wenn jetzt so eine Anfrage kommt und damals, ich habe ja ein bisschen recherchiert über dich, war ja schon auch zu lesen, okay, das Moderator ist der Newcomer Daniel Assmann. Und so richtig viel wusste man ja noch nicht über dich. Und dann hast du das gemacht. Jetzt mal ehrlich, Daniel, Samstagabend, 17:45, wie bereitet man sich darauf vor? Wie geht man daran?
Ja, sagen wir mal so, fangen wir mal mit den Basics an. Dein Puls geht hoch, dein vegetatives Nervensystem schlägt Alarm. Ich bin erstmal aufs Laufband gegangen.
Ich dachte, du sagst, ich bin erstmal aufs Klo gegangen.
Ja, das war dann danach.
Wechsel.
Also wirklich erstmal so versuchen runterzukommen irgendwie, weil das ist natürlich eine unglaubliche Anspannung, die man dann auch spürt. Ne? Ich glaube, da kann sich niemand von frei machen. Wenn jemand sagt, okay, da gucken ein paar Millionen Leute zu, da sitzen 1500 im Publikum, da gehe ich einfach so locker raus. Ich glaube, das macht niemand. Kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist der Mensch auch irgendwie nicht gemacht. Also dafür haben wir auch zu viele Ängste irgendwie, Sozialängste und so weiter. Das gehört einfach so dazu, dass man dann so reagiert, glaube ich. Der eine mehr, der andere weniger, aber wir alle haben es, glaube ich, ein bisschen. Ja, und dann versucht man natürlich, die Proben zu nutzen. Ne? Die Proben dahingehend zu nutzen, um auszuprobieren, okay, was funktioniert nicht. Und dann lässt sich darüber schon mal so ein bisschen Lampenfieber abbauen. Aber es ist trotzdem da, wenn es dann heißt, okay, jetzt geht's los, jetzt sind wir heiß drauf hier.
Und wie war es so mit Dieter Bohlen und Michelle Hunziker, das Miteinander?
Professionell.
Das heißt, man hat sich gegrüßt, man wusste, wer der andere ist, aber das war es dann auch.
Ja, also muss man ehrlicherweise sagen, ja, ich habe tatsächlich meine ersten Worte live auf der Bühne mit Dieter Bohlen gewechselt. Es war keine Chance, vorher ranzukommen. Leider. Ja,
auch für ihn leider.
Ja, aber ich glaube, also sagen wir mal so, man muss das jetzt auch mal aus der anderen Sicht betrachten. Der Mann sieht viele kommen und gehen. Ganz viele Leute wollen was von ihm. Und in dem Moment war ich so, dass ich dachte, ja, wieso wechseln wir jetzt nicht vorher mal irgendwie ein Wörtchen? Fand das zu der Zeit damals noch komisch. Heute würde ich sagen, mit, ja, wie weit sind wir schon weiter? 12 Jahre, mit 12 Jahren mehr Erfahrung, würde ich sagen, man kann es auch so machen, wie er es gemacht hat. Und am Ende sind wir dann alle Profis und dann funktioniert das auch, ja.
Zur Professionalität habe ich bei dir das Gefühl, gehört er irgendwie auch. Wenn man dich so sieht, wenn man dich wahrnimmt, dann habe ich immer das Gefühl, der Daniel hat immer gute Laune. Egal, was der macht, wo der unterwegs ist, es gibt immer irgendwie so den Moment, wo er einfach gute Laune hat. Auch heute hier bei uns.
Ich wollte es gerade sagen, ja. Sogar bei uns.
Also, das ja, ist ja und das ist ja wirklich überraschend, weißt du? So, aber Daniel, jetzt mal ehrlich, es gibt ja auch Drehtage, die können einem ja die Laune so richtig verhageln, aus unterschiedlichen Gründen und trotzdem bist du immer gut gelaunt oder ganz oft. Gehört das für dich einfach zur Professionalität dazu oder bist du einfach so ein gut gelaunter Typ?
Also ich bin von Grund auf wirklich gut gelaunt. Von Grund auf kann ich sagen, bin ich total Optimist, ich bin ein positiver Mensch und empfinde das ja nicht als meine Aufgabe, das wäre jetzt so zu groß irgendwie gemacht, aber ich empfinde das so für mich persönlich als meinen Anspruch, diese gute Laune auch anderen abzugeben irgendwie und die Leute zu unterhalten. Das ist irgendwie so das, was ich gerne mache und dann am Ende auch noch, denen vielleicht einen kleinen Wissensvorsprung zu vermitteln, dass sie irgendwie was auch daraus lernen. Diese Kombination gefällt mir unheimlich gut. So und aber natürlich habe ich auch manchmal am Set nicht gute Laune und dann reden wir über Professionalität, dass wenn man mal weniger gute Laune hat, die aber trotzdem noch mal so ein bisschen aus sich herauskitzeln kann und muss. Und das fällt einem dann aber natürlich ungemein leichter, wenn man von Grund auf positiv und optimistisch ist.
Aber wie machst du das dann? Ist das dann einfach eine Kopfsache, dass du sagst, hey Daniel, du bist doch eigentlich gut drauf? Oder wie machst du das?
Ja, ist, glaube ich, eher so ein Anknipsen tatsächlich. Also ist eine spannende Frage, weil ich habe mir da selber noch nie so Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt ein gelernter Mechanismus ist oder ob das ein bewusster Schalter ist oder so. Also ich würde schon von so einem Schalter sprechen. Ne? Also man legt wie so eine Art Schalter um, fährt sich so ein bisschen hoch, gibt sich selber ein bisschen mehr Druck in die Stimme irgendwie, ne? So wie ich ja jetzt auch irgendwie mache. Also man ist dann so in so einer Art Modus, aber das ist ganz schwer zu beschreiben, wenn ich ehrlich bin. Also das ist eine mega spannende Frage, aber habe ich mich mit mir selber, obwohl ich mich selber mit mir viel beschäftige, habe ich mich darüber noch nicht beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt so spontan würde ich sagen, das ist wie so eine Art Schalter, man fährt sich so ein bisschen hoch und geht so auf Betriebstemperatur.
Ah ja, okay. Und die Frage ist dann, und dann machen wir jetzt wieder gleich den Bogen wieder zum Anfang, ist man dann noch authentisch?
Ja, das ist nämlich die große Herausforderung, dass man dann nicht drüber ist, also nicht überpaced irgendwie, sondern dass man dann es trotzdem schafft, weiterhin authentisch zu sein. Ja, und das glaube ich, da ist dann mein Vorteil, dass ich in der Grundhaltung oder in meinem Nicht-Arbeitsleben auch eben so bin. Also ich komme jetzt nicht nach Hause und sage, hey, Schatz, schön, dass ich da bin. Ich moderiere mich da nicht an. Aber das ist halt so, ich habe vom Grund auf, wenn ich auf Menschen treffe in meinem Privatleben, sei es Freunde, sei es Fremde, habe ich so diese Grundneugier, diese Grundpositivität, auch wie ich euch jetzt kennenlerne, finde das einfach immer spannend, gehe da offen rein. Und das macht es mir dann natürlich einfacher, auch authentisch zu sein. Ich glaube, wenn ich jetzt so Miesepeter bin, dann merkt man ganz schnell, oh, da fehlt jetzt Authentizität, wenn man sich dann so ein bisschen anknipst.
Ja, und ich glaube, es hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie man einfach auch wahrgenommen werden möchte. Also das ist ja auch so, dieser Miesepeter wollen wir halt auch nicht sein. Und ich glaube, in dem Moment, auch so wie jetzt hier in dem Podcast, wo wir wissen, okay, jetzt läuft die Aufnahme, dann wissen wir halt auch, wo ist der Schalter und dann sind wir präsent, dann ist auch das Adrenalin da und dann, ich will jetzt nicht sagen, funktionieren wir auch, aber dann sind wir irgendwie auch so in unserer Rolle drin und die fühlt sich ja nicht schlecht an.
Ja, nee, muss ich auch sagen. Mir kam gerade eine Idee, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie man das vergleichen kann, weil die Situation kennen eigentlich fast alle. Wenn man ein Meeting hat, wo man jemanden von seiner Idee überzeugen muss, dann geht man da ja auch nicht rein und sagt, ja, Leute, ich habe hier mal was mitgebracht, guckt euch das mal an, vielleicht ist das ja was. Sondern man geht ja rein, Leute, ich habe eine Bombenidee, die muss ich euch jetzt mal wirklich präsentieren. So, ne? Also man hat so eine andere Haltung, wenn man so überzeugen möchte irgendwie. Ich möchte nicht damit sagen, dass wir permanent irgendwie Leute überzeugen wollen, sondern gerade in unserem Job ist es ja so, dass wir Journalistinnen und Journalisten eher neutral versuchen zu berichten und berichten wollen und die eigene Meinung soll sich daraus bilden. Aber diese Haltung so eben zu zeigen, zu präsentieren. Ich glaube, das kann man gut mit so einem Meeting irgendwie vergleichen.
Also Daniel, du weißt ja, ich arbeite ja auch als Rhetoriktrainerin und ich darf ja ganz viele Meetings begleiten. Also begleiten insofern, dass ja Menschen zu mir kommen, die eben sagen, ich möchte überzeugender sein in dem Meeting oder überzeugender in meiner Präsentation. Ich habe da eine Bombenidee mitgebracht, aber ich kann sie leider nicht verkaufen. Das heißt, ideal wäre es so, wie du gesagt hast, dass man eben schon mit so einer Grundüberzeugung reingeht und sagt, hey Leute, ich habe hier was Cooles und dann gelingt es auch leichter. Aber meistens wissen die Leute gar nicht, welche Hebel sie da verändern müssen, um eben dann überzeugender zu sein. Aber das ist ein sehr spannender Vergleich, den du da ziehst. Daniel, du wolltest früh zum Fernsehen, habe ich über dich gelesen. Warum eigentlich? Was hat dich denn da so fasziniert beim Fernsehen? Ruhm, Geld, die Frauen, was war's?
In der Reihenfolge. Oder nee, fangen wir mit den Frauen an. Nee, was hat mich überzeugt? Also ich habe ja damals erstmal eine klassische kaufmännische Ausbildung gemacht, die aber dann schon auch beim Fernsehen. Also bei Togo, bei Super RTL, heute heißt es RTL Super. Muss ja alles unter ein Dach passen. So, und da habe ich dann einfach schnell gemerkt, dass der Job hinter der Kamera mir Spaß macht, auf jeden Fall. Aber dass ich immer, wenn ich im Studio war, dann gemerkt habe, ach, das macht mir, glaube ich, noch mehr Spaß. So. Und es gibt den ganz bestimmten, den kennt ihr bestimmt auch, diesen Studiogeruch. Ich weiß gar nicht, wo er herkommt. Ob das Molton ist, ob das LED-Scheinwerfer sind oder sonst irgendwas.
Staub. So
oder was, Staub?
Staub, ja.
Ich weiß. Oder Staub, das kann auch sein. Da muss ich mal bei mir unterm Bett gucken, ob es da genauso riecht.
Ja, muss man mal gucken.
Nee, aber... Und das hat mich irgendwie so angefixt. Und dann habe ich gemerkt, so das würde ich auch gerne machen, im Studio Dinge präsentieren oder eben dann auch on Location. Und durfte mich dann bei Super RTL sehr schnell ausprobieren und Events moderieren, nicht direkt irgendwie im Fernsehen. Und da habe ich gemerkt, jo, das ist es. Und so bin ich dann meinen Weg immer weitergegangen.
Stimmt es eigentlich, dass du auch mehrmals erfolglos an Castings bei Viva teilgenommen hast?
Jo, auf jeden Fall, ja. Also... Das ist so damals die Anlaufstelle gewesen für junge Leute, die ins Fernsehen wollten. Schade auch, dass das nicht mehr gibt, muss man sagen, weil so eine tolle Plattform, man hat ausprobiert, man hat gemacht, getan. Ich habe 2-3 Mal habe ich es probiert, aber ja, klaglos, klaglos, kläglich gescheitert.
Kläglich gescheitert.
Einfach erfolglos wieder weggegangen.
Oder erfolglos. Genau.
Erfolglos einfach wieder weggegangen. Aber du hast dich davon nicht abbringen lassen von deinem Weg. Du hast einfach weitergemacht.
Ja, und das ist wirklich, was ich jedem nur sagen kann. Aber ich weiß nicht, ob es sich nur leicht sagt oder ob das wirklich in einem drin sein muss. Jedes Nein, was ich bekomme, nehme ich als Hochmotivation für mich, um dann zu zeigen, okay, dann zeige ich dir jetzt, der Nein sagt, dass das doch funktioniert. Also wenn jemand zu mir Nein sagt, ist das eigentlich für mich so ein unglaublicher Motivationsboost. Und ich kann euch eine ganz tolle Geschichte erzählen und deshalb auch anderen, denen ich dafür Mut machen möchte, dass wenn man Nein hört, dass das nicht sofort Nein heißt. Ich habe damals bei Super RTL einen Kollegen, also einen Abteilungsleiter gehabt, da war ich in der Eigenproduktion und der hatte mir damals auf dem Flur gesagt, weil ich ihm vorgetragen hatte, ich würde gerne moderieren, hat er gesagt, da sehe ich dich überhaupt nicht, das schaffst du auf keinen Fall. Also, und er war wirklich sehr hart damals zu der Zeit. Und das war so ein ganz krasses Nein. Voll in die Fresse. So, ne? Und dann habe ich gesagt, alles klar, wenn du der Meinung bist, ich pack das nicht, dann werden wir jetzt mal sehen. Und jetzt bin ich 12 Jahre weiter, oder nee, sogar noch länger, jetzt sind wir schon 22 Jahre weiter. Und das ist jetzt das Tolle. Er selber hat sich jetzt nach 20 Jahren gemeldet und hat gesagt, immer Daniel, ich kann mich ganz genau an die Situation damals erinnern, auf dem Flur. Und heute muss ich zugeben, ich bin Fan von dir. Und das war so ein toller Moment, auch dass er die Kraft hat oder die Größe, dass er sagt, immer, das liegt mir jetzt noch mal am Herzen, weil ich weiß, was ich ihm damals gesagt habe. Jetzt kann man nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch so selbstreflektiert ist, aber ich will damit nur sagen, Nein, nehmt Nein nicht als Nein sofort hin, sondern wenn ihr an euch glaubt, zieht da weiter durch. Ich kann da wirklich nur sagen, das hat mir immer unheimlich gut getan und ja.
Und aus meiner Erfahrung, das will ich dir nur so als kleine Ergänzung noch sagen, wenn es ein Nein gibt, man sich aber irgendwo gezeigt hat, und das hast du ja getan, ne? Dann gibt es manchmal ganz verrückte Zufälle und die Leute, es sieht dich jemand anders, du lernst noch jemand anders kennen, es ergibt sich wieder was anderes. Wenn du dich aber nie zeigst, dann wirst du nie gesehen werden. Also das ist jetzt auch sehr pauschal und sehr allgemein, aber ich habe es schon so oft mitbekommen, wie Kolleginnen und Kollegen dann ganz neue Wege gegangen sind, wie sich da wieder was ergeben hat und das so funktioniert auch dieses Geschäft, so ist irgendwie auch dieses Business. Deswegen zeigt euch und nehmt das in Kauf, dass ihr auch mal scheitert. Ja, das wird passieren. Das ist mir auch schon passiert. Aber eben genau immer weitermachen, immer weiter zeigen. Anders geht's nicht. Anders kommt man da nicht vorwärts.
Und die Zeiten sind ja besser denn je. Damals bei uns gab es jetzt nicht so YouTube und so. Ne? Hm. Ich habe zwar auch im Internet so ein paar Sachen gemacht, aber also als es dann losging, aber jetzt kann man sich selber auf YouTube präsentieren und es ist mal völlig egal, wie viele Aufrufe. Wir sind ja heute in so einer schnelllebigen Zeit, dass alle sagen, ja, aber wenn ich da nicht irgendwie 1000 Abonnenten oder 10 oder 1 Million habe, dann lohnt sich das ja nicht. Doch, das lohnt sich für einen selber. Einfach ausprobieren. Einzelne Reaktionen können einem schon echt weiterhelfen. Aber man darf auch nicht alles auf die Goldwaage legen. Also man muss auch noch ein bisschen bei sich selber bleiben können, ne?
Das berühmte nach vorne scheitern, also ja. Sehr, sehr, sehr wichtig. Aber wenn wir schon über das nach vorne scheitern sprechen und über DSDS haben wir ja auch schon gesprochen. Heute machst du ja verschiedene Verbrauchersendungen, so nenne ich es jetzt einfach mal, beim WDR. Du hast aber auch gesagt, ich würde gerne wieder Richtung Show gehen, aber das ist nicht so einfach. Was reizt dich denn daran, eine Show zu moderieren?
Das ist immer noch so in meinem Naturell irgendwie drin, dass ich merke, dass dieses Arme breit auf die Bühne hier, wir haben einen ganz tollen Abend gemeinsam miteinander vor, dass das irgendwie in meinem Naturell noch so mit drin ist. Und das Lustige ist, ich moderiere ja die Servicezeit. Das ist ein Magazin ohne Studio, ohne Publikum im Studio, aber sehr nüchtern. Und ich merke selber jedes Mal mich, ich muss mich bewusst zurücknehmen. Ich muss bewusst zurückfahren, dass die Leute nicht denken, was ist jetzt mit Ihnen los? Weil wenn da 1500 Leute oder sagen wir nur 200, da sind 200, die applaudieren, die gehen mit, dann machst du natürlich was groß. Und wenn da aber keiner ist und du in einem nüchtern nackten Studio stehst, vielleicht noch ein Bild hinter dir hast und dann da so aufdrehst, dann kommt das ganz komisch. Und bei den ersten Sendungen war es wirklich so, dass ich mich dann selber angeschaut habe und gemerkt habe, oh, da ist ja viel zu drüber. Da nehmen wir aber mal ein bisschen Gang raus. So, ne? Und und ich merke einfach, um auf deine Frage zurückzukommen, das steckt in mir drin. Ich glaube, dass ich den Sendern, egal, oder mal sehen, wer es vielleicht irgendwann mal sein wird, einen guten Beitrag dazu leisten kann, dass das eine Show funktionieren kann. Das ist es eigentlich. Also, dass ich merke, das ist in mir drin so naturell, dass ich gerne ausleben wollen würde.
Und was für eine Show würdest du gerne machen? Also, was würde zu dir passen?
Das ist total spannend, weil diese Frage stellen ja auch immer Fernsehmacherinnen und Fernsehmacher dann, ne?
Ja, ja.
Die dann sagen, ja, wo siehst du dich und so? Und ich sage es immer ganz einfach, alles das, was Kai Pflaume macht, das würde ich gern machen. Nur, er macht es noch zu gut. Das ist das Problem, Leute. Also wird mal Zeit irgendwie, wenn der dann in Rente geht, ich bin bereit. Sag mal so.
Okay.
Ja,
okay.
Kai Pflaume ist auch zu fit immer noch. Ne? Der hält sich ja auch noch fit und so. Oh, das ist ja... also ich glaube, da musst du noch ein bisschen Geduld haben oder doch irgendwie was anderes, dir noch eine andere Show backen lassen, sozusagen. Ja,
also sagen wir mal so, von der Farbe, ne, finde ich das cool. Also meine absolute gerade Traumsendung, wenn ich sie machen dürfte, wäre sowas wie Klein gegen Groß. Aus den Gründen, weil ich könnte ein bisschen, ich bezeichne das immer so mit so einem fairen Humor, ich könnte immer mit den Promis so ein bisschen rumfrotzeln, sag ich mal. Ich hätte ein paar Außeneinspieler mit Kids, irgendwie, das wäre so eine Mischung, die unglaublich gut passen würde, glaube ich. Es gibt aber auch Shows, wo ich dann von Grund auf sagen kann, das wäre jetzt nicht zwangsläufig meins. Also so irgendwelche Reality-Shows oder so. Da gibt es andere Menschen, und da reden wir wieder über Authentizität, da schließt sich wieder der Kreis, die in dem Fall ja mit großer Wahrscheinlichkeit authentischer einfach wären, weil die dann auch vielleicht noch mal näher an der Zielgruppe irgendwie sind oder eben näher an den Themen, sage ich jetzt mal, sich damit mehr identifizieren können. Und mich hat man mal gefragt, was wäre so die Reality-Show, die ihr dir noch vorstellen könntest? Und das war, wie heißt es jetzt, was der
Muss ja beeindruckend gewesen sein.
Da gibt ja momentan so viele, da kommt es ja dann auf den Namen.
Irgendwelche nackten Leute auf irgendwelchen Inseln.
Nicht. Oh, wo die rausbuzzern, da stehen 25 Frauen, die buzzern. Und dann hat der Köppen gemacht, dann hat es jetzt der, oder vorher hat es der...
Take me out.
So. Da bin ich echt raus.
Bei Take Me Out würde ich sagen, da bin ich noch dabei. Also das finde ich zum Beispiel auch gut, wo ich sagen würde, komm, weil da kann man auch wieder fairen Humor und das ist nicht so ganz unter der Gürtellinie.
Aber Daniel, jetzt sagst du ja eben, du würdest es gerne machen, so eine Show. Und du bist ja jetzt nicht irgendwie der Newcomer, sondern du hast ja wirklich viele Sendungen im WDR und du bist ja sichtbar. Man nimmt dich jetzt ja wahr. Wie ist es? Wartest du jetzt einfach drauf, dass jemand auf dich zukommt und sagt, Herr Assmann, ich habe Sie gesehen und Sie sind's. Sie sind jetzt unser Mann für die ARD, 20.15 Uhr oder sagst du, pass mal auf, da sorge ich jetzt schon selber dafür, dass die auf mich aufmerksam werden. Wie machst du es denn?
Ja, das ist ja eben das Problem. Es gibt kein Geheimrezept, finde ich so richtig. Von Grund auf muss man aber erstmal dazu sagen, weil es jetzt so klingt, der Mann wartet nur auf die Show und die Sachen, die ich jetzt mache, wären vielleicht irgendwie zweiter Klasse, im Gegenteil, ne? Also es ist in keinster Weise so, dass ich jetzt zum Beispiel die Show über Factual Entertainment oder über ein Magazin oder so stelle, wirklich null. Ne? Also das, was ich machen darf, mache ich mit großer Leidenschaft und bin ich auch echt dankbar darüber, dass ich das machen darf. Aber es gehört ja so zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung dazu, ne? Dass man dann eben irgendwann in Momenten ist, wo man sagt, was könnte denn jetzt als nächstes mal so kommen? So. Und deshalb haben wir jetzt so viel über Show gesprochen. Um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was macht man, wie macht man's? Ja, also in der ARD oder in dem ganzen Konstrukt passiert ja gerade unglaublich viel. Ich meine, ihr kriegt es mit dem BR ja auch mit.
Durchaus.
Aber den richtigen Weg, den gefühlt gibt es den nicht für mich. Es ist auch ganz unangenehm, sich selber dann so anzubiedern und zu sagen, guck mal hier, alle Leute. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie noch die Hoffnung, dass das vielleicht aus den eigenen Reihen irgendwann mal passiert, dass man sagt, guck mal, da haben wir doch jemanden, sollen wir nicht mit dem mal was ausprobieren?
Oder halt irgendwie so eine ganz gezielte Dis-Aktion gegen Kai Pflaume, also sowas. Unterschwelliges.
Ja.
Oder Clemens, wir laden den Kai Pflaume einfach mal ein in unserem Podcast und stellen ihm halt dann auch so Fragen, so Kai, wie lange willst du denn eigentlich noch machen? Ist jetzt nicht langsam auch mal Zeit für Nachwuchsleute und so? Mhm. Weißt du, so in die Richtung, dass wir den Daniel da ein bisschen unterstützen vielleicht.
Ja.
So könnten wir es halt auch machen.
Mein Name mal dann so fallen lassen, weil ja ganz viele YouTuber und er ist ja mit den coolen, jungen, hippen Leuten auch unterwegs. Da müssen wir mal gucken, ob wir da noch irgendwie meinen Namen reinkriegen.
Oder wir
sagen ganz auffällig oft den Namen.
Ja, genau.
Oder ihr tragt es in so einem sportlichen Wettkampf aus, weil ich meine, Kai Pflaume ist ja sehr fit, aber du bist, glaube ich, auch sehr fit.
Ja, ich halte mich auch dran. Ja, also das wäre spannend. Aber jetzt nicht so was mit Boxen oder so. Ich meine, wir brauchen beide noch unser Gesicht, um hinterher.
Das schadet nicht.
Groß gegen nicht mehr, groß.
Wenn du es nicht mehr brauchst, machst du Podcast.
Ja. Er hat ein Radiogesicht seitdem. Naja.
Ja, genau.
Du moderierst auch die Sendung Ausgerechnet im WDR und da gab es jetzt eine Sendung, die hieß Ausgerechnet Schlager.
Ja.
Und da habt ihr gefragt, ist denn Schlager leicht verdientes Geld für die Künstler und Künstlerinnen oder harte Arbeit? Und im Rahmen dieser Sendung, da hattest du einen Auftritt auf einer Showbühne vor 500 Zuschauern in Duisburg, aber nicht als Moderator, das wäre ja jetzt irgendwie so Heimspiel für dich, sondern als Sänger. Du hast sogar eine eigene Single rausgebracht, Mein Herz schlägt Ruhrgebiet.
Genau.
Ja, kannst du, das Problematische ist immer so rechtlich in diesem Podcast, aber könntest du die Hookline mal ansingen von meinem Herzschlag?
Wir hätten auch das passende Mikrofon da. Guck mal, das ist so dieses
das glänzt
auch. Das ist von Helene Fischer. Wo habt ihr das aufgetrieben?
Ja, nee, pass auf, das ist ja das, womit früher bei Dieter Thomas Heck, ZDF Hitparade und so, da hatten ja alle dieses Mikrofon und deswegen haben wir gedacht, jetzt Schlager, mit Helene Fischer Mikrofon kann ja jeder singen. Aber das ist halt wirklich retro. Deswegen, Daniel, also wenn du für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn du das jetzt einfach mal anstimmen könntest, es wäre mega, weil wir dürfen es halt nicht einspielen.
Ja, wollt ihr denn vorher noch Tschüss sagen, weil danach sind die Leute weg, das sag ich euch. Also wollt ihr euch noch verabschieden vorher, oder?
Du, wir sind einiges gewohnt. Also,
ja, gut, komm, genau. Ich mach einfach mal. Ne? Ja. 3, 2, 1. Mein Herz schlägt Ruhrgebiet. Seit Tag 1 bin ich verliebt. Mein Herz schlägt Ruhrgebiet. Boah, wie ging's da weiter? Ist jetzt schon wieder lange her.
Jeden Tag im Hochbetrieb.
5 Millionen. Echte Herzen. Der Pott hat seinen eigenen Kopf. Mein Herz schlägt Ruhrgebiet, weil es für mich nichts Besseres gibt.
Wow. Sehr gut. So ist es aber, nämlich.
So, und jetzt aber, pass auf, jetzt ja mega spannend. Ich bin ja Moderator, kann sprechen und so weiter, würde ich jetzt von mir behaupten. Ich bin Nullsänger. Und wenn man jetzt, und jetzt kommt ja das Spannende, wenn man jetzt genau hingehört hat in meine Stimme und gerade du, Clemens, auch als Sprecher und so, du wirst das sicherlich auch gehört haben, wenn ich jetzt singen musste, da fängt die Stimme an zu zittern. Mhm. Weil das ist erstmal ein bisschen total ungewohnt für mich. Das ist neu, da fühle ich mich nicht sicher. Ich denke sofort, oh, was denken die Leute über mich jetzt? Ich kann ja nicht singen. So, ne? Aber, und jetzt kommt da die andere Seite, ich glaube nicht, dass die Leute einem das jetzt so böse nehmen und sagen, ach du Scheiße, wie singt der denn? Sondern vielleicht sich auch ein bisschen daran erfreut haben. Und deshalb einfach machen. Das will ich damit wieder sagen, weißt du? Es war eine unangenehme Situation für mich, aber für alle war es lustig. Wir hatten jetzt Spaß. Und das ist so das, was ich eben ja so mitgeben möchte. Macht es einfach so. Und ist nicht sofort immer, dass alle Leute sagen oder alle dann oder sofort Hate-Kommentare kommen. Das ist jetzt auch nicht so. Auch wenn wir in einer Zeit leben, wo schneller laut kritisiert wird als leise gelobt. Ne?
Aber es, an der Stelle sei es nochmal, es gibt diesen Song natürlich auch fertig produziert bis ins allerletzte. Und den müsst ihr euch dann heute halt bei dem Streaming-Anbieter eures Vertrauens nochmal anhören. In der vollen Pracht. Das war jetzt die Akustikversion, die Unplugged-Version. Ja,
Unplugged, und genau. Die gibt es sonst nirgendwo. Eben. Aber das ist, also man muss auch sagen, die Sendung ausgerechnet Schlager, die ist ja in der Mediathek noch verfügbar. Und ich kann das wirklich jedem nur ans Herz legen, weil das total spannend ist zu sehen eben. Zum einen, worüber ihr da recherchiert und was du da alles ausfindig machst, wie diese Branche da eben auch so tickt. Aber zum anderen auch dich zu beobachten eben. So genau das, was du sagst. So, ich fühle mich da ein bisschen unwohl, dann warst du ja da eben mit der Schlagersängerin, deren Namen mir jetzt entfallen ist, die dann dir gesagt hat, eben, wie du dich auf der Bühne bewegen sollst und so, und dann bis zum eigentlichen Auftritt, wo dann eben alle da sind, dann habe ich dich da so angeguckt und dachte mir, ja, guck mal jetzt, wie souverän er das jetzt macht und wie er sich jetzt da aber schon, das sieht so aus, als wenn du dich da wohlgefühlt hast und da ist eine richtige Entwicklung zu sehen.
Ja, genau. Und die habe ich auch zum Glück, also die habe ich auch selber an mir gespürt. Da habe ich tolle Unterstützung bekommen. Aber klar, den letzten Schritt, den muss man selber gehen. Also, und dann muss man es einfach ausprobieren. Aber ich kann daraus eben auch sagen, durch die Erfahrung, die ich da gemacht habe, ich würde so gern singen können, aber ich kann es leider nicht, weil ich finde gerade mit der Kunst der Musik, so mit auf der Bühne zu performen und so in dieser Art und Weise, kannst du so viele Leute begeistern und mitnehmen, auf andere Gedanken bringen und so weiter. Fand ich richtig toll, aber man kann es den Leuten nicht zumuten.
Ja, aber wenn man sich deinen Auftritt anguckt, da eben, also ich habe ja gesehen, die Mehrheit des Publikums war ja begeistert. Die haben ja mitgetanzt, die sind mitgegangen und so. Und es gab aber auch so ein paar Damen, die sitzen da wirklich so ein bisschen sparsam im Publikum und gucken da so wirklich so nach dem Motto, was will der Kerl? Der kann nicht singen. Geh weg, mach weg. Ich will den Bernhard Brink wiedersehen. Geh weg.
Ja, ich geguckt nach dem Motto, ist das jetzt Verarsche? Sind wir jetzt hier bei Verstehen Sie Spaß oder was ist los?
Gleich kommt die Schöneberger raus so. Ja, genau. Aber wie gehst du damit um? Also so tatsächlich jetzt da war es ja ein ganz besonderer Auftritt und natürlich gehst du auch davon aus, es finden jetzt nicht alle super, aber so grundsätzlich mit Lob und Kritik, weil man bekommt ja irgendwie immer beides. Es gibt Leute, die finden einen super und andere sagen, nee.
Das stimmt. Ich habe für mich versucht, einen Mechanismus dahingehend zu entwickeln, dass ich sage, ich lasse beides, sowohl Lob als auch Kritik, nicht zu nah an mich rankommen. Warum beides? Weil ich festgestellt habe, wenn du so gepolt bist, dass du sagst, yo, Lob, her damit, ach, das hört sich gut an, ach, ist das schön. So, dann schaffst du es nicht, oder dein Denker, dein Gehirn, gehen wir mal so ein bisschen in die Psychologie rein, zumindest bei mir jetzt so, schafft es nicht dann zu sagen, ja, aber Kritik möchte ich nicht hören und Kritik nehme ich nicht an. Das lasse ich so an mir abprallen. Und deshalb habe ich so für mich gelernt und entwickelt, dass ich mich natürlich über Lob freue. Machen wir uns nichts vor. Also wer wird nicht gerne gelobt? Aber dass ich mir immer dann auch schnell bewusst mache, er oder sie, die mich jetzt gelobt haben, kennen mich nur aus dem Fernsehen und kennen mich nicht persönlich. Aber genauso mache ich es dann auch mit der Kritik, dass ich sage, okay, die kritisieren jetzt Daniel Aßmann als Figur, Person, die sie aus dem Fernsehen kennen, aber nicht als Privatmenschen. Mhm. Und da habe ich dann für mich eben einen guten Weg gefunden, dass ich jetzt nicht behaupten kann, das tangiert mich alles nicht. Das ist ja Quatsch. Also natürlich liest man nicht gerne unschöne Sachen über sich, aber es kommt halt nicht so nah an mich ran, so am Ende, ne? Genau.
Und wäre das auch so dein Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja eben auch in ihren Meetings sind, die ihre Präsentationen haben und, sind wir ehrlich, nicht alles kommt gut an. Und ganz oft nehmen die Leute sich das ja sehr zu Herzen und können gar nicht unterscheiden, so ist es jetzt Kritik an der Sache oder ist es eben doch persönliche Kritik. Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man da am besten damit umgehen kann?
Also ich habe immer Ziele erreicht und Dinge auflösen können mit offener Kommunikation. Wenn man das Gefühl hat, ich habe die Kritik jetzt nicht verstanden, dass man dann wirklich sich ans Herz fasst und zu dem oder derjenigen hingeht und sagt, erklär mir das nochmal, ich habe es jetzt irgendwie nicht verstanden. Und dann muss ich auch ehrlicherweise dazu sagen, wenn man ein gesundes Selbstbild hat und nicht denkt, wer weiß, wer man ist und so, dann kann man gewisse Kritik und sollte man auch gewisse Kritik annehmen. Aber es gibt auch Kritik, wo man einfach sagen kann und darf, nee, das sehe ich komplett anders und das, mein Bauch und mein Herz sagen mir, das stimmt so nicht. Und dann muss man sich da auch nichts von annehmen. Und ich glaube, wenn man viel auf Bauch und Herz hört, was einen selber angeht, aber eben eine gesunde Selbstreflexion hat im Sinne von, yo, ich möchte mir auch andere Dinge sagen lassen, ich möchte mich auch weiterentwickeln und dafür offen ist, dann glaube ich, kann man für sich einen guten Weg heraussuchen und einen guten Kompass finden, was man dann annimmt und was nicht.
Lampenfieber.
Daniel, wenn man deine Begeisterung für die Bühne, für die Kamera so hört, Lampenfieber ist für dich gar kein Thema, oder?
Doch, echt. Ist wirklich. Vor allem richtig witzig, dass wir jetzt in dem Moment miteinander sprechen über das Thema Lampenfieber, weil ich komme gerade aus der Service-Zeit-Woche. Wir teilen uns da zu dritt auf. Und meine Woche liegt gerade hinter mir. Und ich wurde am Donnerstag noch gefragt, immer Daniel, wenn du da vorne anfängst, das sieht ja echt so aus, als wenn er dir gar nichts ausmacht. Und da habe ich auch gesagt, doch, bei jeder Sendung Servicezeit, wenn du weißt, jetzt geht das Licht an, jetzt ist gleich live, habe ich noch Lampenfieber.
Ist die, ist die Servicezeit live oder wird die quasi aufgezeichnet und später abgespielt?
Nee, ist live. Okay. Also nicht live on tape, einfach direkt live raus.
Direkt raus,
und,
okay.
Genau, und da habe ich Lampenfieber, ganz klar. Und am Anfang war es immer so, dass ich dachte, boah, nee, weg damit. Ah, oh, das fühlt sich unangenehm an. Und genau wie, ich sage jetzt mal Ängste, wenn man Ängste hat, die möchte man auch eigentlich nur weghaben. Und Lampenfieber ist ja eigentlich eine Art Angst. Ich habe gelernt, sobald man es zulässt und sagt, das gehört jetzt zu mir und es ist ganz normal, dass das da ist, desto schneller geht es auch wieder weg. Mit den ersten Worten, du hast die erste Anmoderation gemacht und merkst, oh super, hat geklappt, das gibt dir Selbstbewusstsein. Wenn du die erste mal versemmelt hast, dann musst du natürlich auch nochmal Motivation haben zu sagen, ach komm, die zweite wird besser und dann hangelst du dich da so durch. Aber mein Tipp ist, Lampenfieber zulassen und vor allem sich eingestehen und akzeptieren, völlig normal, völlig normal.
Und du hast vorhin was Spannendes gesagt, als wir über DSDS gesprochen haben. Lampenfieber, du bist dann erstmal aufs Laufband gegangen. Das heißt, ist Bewegung für dich auch ein Weg, um Lampenfieber loszuwerden oder damit besser umgehen zu können?
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt habe ich im Studio ja kein Laufband, wo ich zwischendurch hin kann. Aber wenn man mich beobachtet, ich laufe die ganze Zeit hin und her.
Tiger.
Ja. Genau, wie der Tiger. Es gibt manche Kolleginnen und Kollegen, die haben da ganz andere Art und Weisen mit umzugehen. Die stehen auf ihrer Stelle, gucken ein bisschen in die Karten und da denke ich immer, wie machen die das? Und ich muss die ganze Zeit, ich bin immer in Bewegung. Und das ist auf jeden Fall auch ein Trick oder ein Tipp, dazu sagen, ja, probiert es einfach mal für euch aus. Wenn ihr merkt, Lampenfieber, gut, jetzt kann man im Meeting, kannst du jetzt nicht permanent aufstehen und so, aber vorher vielleicht einfach mal eine Runde gehen, kleinen Spaziergang und dann ab ins Meeting, wäre ein Anfang, sage ich mal.
Handwerk.
Eine Sendung, die du auch moderierst, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen, ist Wunderschön. Ist ja wirklich auch eine wunderschöne.
Der Titel allein, Wunderschön. Ja, sowas trauen wir uns gar nicht beim BR, sowas. Ja, das ist einfach, WDR, da ist da einfach vorne.
Ja, guck. Das ist, ich meine, unser Podcast heißt, das versendet sich. Der ist auch nicht wunderschön. Der Titel war halt schon weg. Aber jetzt für alle, die Sendung Wunderschön nicht kennen, was genau macht ihr da?
Wir entdecken die Welt oder überwiegend Deutschland und Europa und nehmen die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf 90 Minuten, einfach mal Kopf ausmachen, Inspiration für neue Reiseziele. Ja, und stecken dann, wobei, nee, das machen wir ja nicht mehr, stecken nichts mehr in den Rucksack zwischendurch, aber wir haben den Rucksack noch dabei. Die Sendung mit dem roten Rucksack, die wird eigentlich müsste die fast jeder schon mal gesehen haben.
Ja, aber wieso gibt es denn nicht mehr reingesteckt?
Ja, ich weiß auch nicht. Sind organisatorische Dinge gewesen, weil wenn die dann nochmal wiederholt wird, die Sendung, dann möchte man ja vielleicht nochmal das Gewinnspiel ausstrahlen und dann melden sich die Leute, aber es gibt eigentlich nicht mehr zu gewinnen, auch wenn du das unten einblendest und so. Und da steckt dann in dem ganzen Prozess, glaube ich, sehr viel Aufwand dahinter, dass die Redaktion sich irgendwann entschieden hat dazu, wir nehmen zwar einen Rucksack mit, aber wir knüpfen das nicht mehr so an Geschenke, weil auch das aus inhaltlicher Sicht manchmal eine Herausforderung ist. Wenn du Fernsehen machst, dann hast du, sage ich jetzt mal, du machst 10 Items, hast 10 Geschichten und du merkst einfach, die eine, die hat nicht so gut funktioniert. Da hast du aber ein Rucksackgeschenk bekommen. Und im Schnitt entscheidest du dich dazu, aber ja, nee, das kommt raus. Und am Ende in der Abmoderation hast du das Geschenk aber drin. Hey, wo kommt das jetzt her? Also dann ist dann auch ziemlich viel Wirrwarr. Und dann hat man sich, glaube ich, einfach dazu entschieden, komm, die Geschenke nehmen wir raus, aber den Rucksack nehmen wir teilweise noch mit. Also ihr werdet feststellen, in manchen Auftragsproduktionen, wo Kollegin Rakas unterwegs ist, die hat noch nicht mal mehr einen Rucksack dabei. Finde ich schade, aber das sind Diskussionen, das sollen andere führen.
Ja, aber so, also wenn man sich das anguckt eben, also ich schaue es auch öfter an, muss ich sagen, weil es sind wirklich immer sehr, sehr schöne Reiseziele und ich gucke dann das so an und denke mir, Mensch, also wenn ich dich dann da sehe oder auch die anderen, aber jetzt bei dir, der Daniel, der hat ja da eine Bombenzeit, der radelt da irgendwie vom Borkum an die Ems oder wandert auf Rügen, bummelt ein bisschen auf Malta, dafür kassiert er eine Mörderkohle, jetzt nimm uns mal mit, wie viel Arbeit ist es wirklich?
Ja, also sagen wir, die Wahrheit sieht dann natürlich wieder anders aus. Fangen wir aber vorne an. Ich bin steinreich, auf jeden Fall. Ihr kennt das ja auch bei den öffentlichen Rechten.
So,
man wird zugeschissen mit Honoraren.
Ja, es ist so.
Wie es ist.
Ja.
Aber, und jetzt mal Spaß beiseite. Nein, es ist ein angemessenes Honorar, auf jeden Fall. Ist okay, sage ich jetzt mal. Aber die Drehtage an sich sind jetzt nicht so, wie man sie sich vielleicht vorstellt. Dass man sich ein bisschen massieren lässt und dann geht's schon wieder weiter zur nächsten Sache und man trinkt noch einen Cappuccino und wir haben alles im Kasten. Sondern es sind lange Drehtage mit viel Hektik und du musst trotzdem gute Laune haben und entspannt wirken. Und aber es ist immer ein schmaler Grat, darüber zu sprechen, weil, machen wir uns nichts vor, sind wir ganz ehrlich, das ist ein Privileg, diesen Job zu machen. Und dann zu jammern, möchte auch keiner hören, weil man sagt, ja, aber guck mal, andere Jobs sind ja so und so. Und deshalb tue ich mich auch schwer, darüber zu jammern, wobei man muss auch manchmal muss man auch jammern, weil es fühlt sich ja auch ganz gut an. Und jeder Job hat halt so seine Herausforderungen. Und also es, sagen wir mal so zusammengefasst, es ist nicht so einfach, wie es aussieht oder so entspannt. Es ist schon anstrengend, aber trotzdem lohnt sich die Anstrengung allemal für diese Sache, die wir da machen dürfen.
Und nur mal, weil du jetzt die Drehtage angesprochen hast, was ist denn so ein richtig harter Drehtag? Also was heißt das konkret? Also wie viele Stunden, wie würdest du das beschreiben für jemanden, der das noch nie erlebt hat?
Ja, also die Drehtage sind so zwischen 8 und 10 Stunden, in Ausnahmefällen schon mal mehr. Es kommt dann auch darauf an, ob du in der Auftragsproduktion oder in der Eigenproduktion bist. Da geht es dann auch um arbeitsrechtliche Dinge und so weiter. Würde jetzt hier zu weit führen. Aber anstrengend ist zum Beispiel, wenn du Dinge ausprobierst und dann kletterst oder andere Dinge erleben musst, wo dein Adrenalinpegel natürlich dann ganz weit oben ist, weil ja wir ja auch nicht zwangsläufig alle nur die Mutigsten sind. Also man muss sich da in Situationen reinwerfen. Danach hast du dann aber noch ein Interview und danach musst du dann noch eine andere Sache machen.
Woanders hinfahren dann, manchmal auch noch. Nochmal einen Ortswechsel.
Genau, richtig. Und hinfahren und Ortswechsel und so weiter. Hotel rein, Hotel raus. Das ist dann schon ein anstrengender Tag, muss man einfach sagen. Und ich versuche das auch immer so zu beschreiben, da schließt sich dann wieder der Kreis zum Meeting. Wenn du an einem Tag, sag ich mal, nur Dauermeetings hattest und jedes Mal immer von einem Meeting in das nächste hüpfen musstest, keine richtige Zeit, teilweise, haben wir nicht immer, ne, aber keine richtige Zeit zum Essen vielleicht mal da war, dann kannst du dir vorstellen, wie manchmal so ein Drehtag einfach ist, dass du mit ganz vielen Leuten gesprochen hast, ganz viel Input bekommen hast, alles irgendwie verarbeiten musst, aber gleichzeitig ja noch für gute Laune sorgen musstest, damit man dein Produkt irgendwie gut findet, was du im Meeting vorgestellt hast. Und so fühlt sich das dann eigentlich an.
Wie erarbeitest du dir denn da deine Moderationen? Weil, also ich meine, viel ergibt sich ja natürlich aus dem persönlichen Gespräch dann, aber auch dieses Gespräch muss ja irgendwie vorbereitet werden und du hast ja auch immer eine Anmoderation, du hast dann Überleitungen, wenn es an einen anderen Ort geht. Wie machst du das? Das entsteht ja wahrscheinlich nicht erst vor Ort, wenn ihr da seid, sondern das ist ja dann wahrscheinlich so die klassische Schreibtischarbeit.
Es gibt gewisse Elemente, wie du richtig sagst, wo man so Überleitungen braucht. Die entstehen dann teilweise am Schreibtisch, aber nur in Gedanken oder Wortfetzen. So. Und dann ist aber wirklich ganz viel ad hoc vor Ort. Also wie hat sich jetzt was für mich angefühlt und wie gehe ich jetzt mit welchem Gefühl rüber in die nächste Aktion? Und das ist auch so das Geheimnis, was ich, Geheimnisse klingt zu groß, aber das ist so der Tipp, den ich auch nur mitnehmen kann, wieder auf sichern und so dieses Authentische wieder rauskehren und dann eben nicht ganz genau überlegen, was ich jetzt eins zu eins sagen möchte, sondern versuchen, in der freien Rede einfach zu bleiben. Zum Beispiel jetzt auch für, wenn du Podiumsdiskussionen oder Vorträge hast oder wenn du auf einer Tagung eingeladen bist und du musst da was machen. Ich erlebe immer wieder Menschen, die sich an ihre Zettel klammern und einfach nicht sich trauen, frei zu reden. Und mein Vorschlag wäre da, wenn du dich jetzt nicht sofort traust, komplett frei zu reden, dann mach den Einstieg vielleicht noch wirklich abgelesen und dann machst du erstmal nur einen kleinen Teil, wo du sagst, hier schreibe ich mir jetzt bewusst nur Stichworte hin und muss es schaffen, anhand dieser Stichworte die Leute weiter zu beschallen, also denen weiter die Infos zu geben. Und dann wirst du feststellen, haben wir in dem Bereich, das hat ja eigentlich ganz gut geklappt, sogar nur mit Stichworten und den Rest hat mein Kopf selber zusammengebaut. Und das wäre so ein kleiner Tipp für die, die jetzt nicht unseren Job machen, wie ihr und ich jetzt, sondern die vielleicht Vorträge halten müssen oder so.
Und bist du dann, du sprichst mir da total aus dem Herzen, also ich habe immer so das Gefühl, die Leute, die trauen sich das nicht oder trauen sie es nicht zu, obwohl sie ja eigentlich in der freien Rede am besten und vielleicht auch am authentischsten wirken, weil sie, das ist ja ihre Stärke, die sie auch im Alltag ausspielen, wenn sie beim Bäcker einkaufen oder was. Was ich mir noch gefragt habe, wenn man da so vor Ort ist, und ich kenne es auch so ein bisschen von Drehs, es dauert ja auch immer so lange, da wird die Kamera noch aufgebaut, das Licht gesetzt, bliblablo, da bist du wahrscheinlich auch oft so ein bisschen der, Pausenclown klingt jetzt so negativ, aber du musst ja auch manchmal wahrscheinlich auch so ein bisschen die Stimmung zusammenhalten, oder?
Ja, wir haben, also ich habe da Glück, dass ich mit Leuten unterwegs sein darf, die von Grund auf auch alle eher positiv gestimmt sind und ich muss da jetzt nicht derjenige sein, der da zwangsläufig für gute Stimmung sorgt, aber mit meinem Naturell mache ich es dann irgendwie auch einfach und macht einfach dann Spaß und ich meine, wenn wir alle gut gelaunt sind, dann fällt es auch, man sieht es im Produkt am Ende, wie ich immer finde, und es fällt die Arbeit auch allen leichter, ne, muss man sagen. Aber ist jetzt nicht so, dass man von mir erwartet vor Ort, auch jetzt komm, jetzt du bist ja der eh immer glänzen muss und jetzt macht das auch mal noch hinter der Kamera hier. Das jetzt nicht, nee.
Okay.
Der Daniel sitzt dann da einfach in seinem großen Wohnwagen, weißt du, das Team ist draußen und der Daniel ist im Wohnwagen und wartet halt, bis der Dreh weitergeht.
Ja, ja, richtig.
Mensch, jetzt hier nicht so viel Insider wissen, Leute.
Ja, sorry.
Ich versuche gerade ein Image aufzubauen, merkt er doch.
Wir hatten das doch besprochen, naja.
Oh genau. Mann, schneiden wir dann raus. Hoppala. Unser Podcast heißt Das versendet sich. Und an welche Momente so deiner Moderatorenkarriere erinnerst du dich, wo du dachtest, Gott sei Dank versendet sich das?
Oder hoffentlich.
Ja, hoffentlich, ja. ganz früher gab es eine Situation bei Giga. Da habe ich die ganze Zeit von den Dänemarker gesprochen. Die Dänemarker machen das, die Dänemarker machen hier. Und dann hat man mich hinterher gefragt, welche Marker meintest du da eigentlich? Neongelb oder was? Und dann, ja, wie? Ja, und dann waren es halt die Dänen, ja? Und wir waren irgendwie so die Dänemarker. Naja, und was hatte ich noch? Jetzt vor kurzem hatte ich eine Moderation. Ja, in der Servicezeit passiert immer mal wieder was, wo du denkst, oh, hoffentlich versendet sich das. Weil wir prompt dann nicht. Wir machen alles live und lesen jetzt nicht vom Teleprompter ab. Und das vielleicht nochmal so im Nachhinein, warum ich das gut finde. Und dann auch nochmal den Bogen zur freien Rede. Alles, was du in der freien Rede machst, kommt aus dem Kopf und aus dem Herzen, so Clemens, wie du gerade gesagt hattest, ne? Das spreche ich dir aus dem Herzen. Wenn du freisprichst, kommt es aus dem Herzen. Wenn du abliest, kommt es aus dem Kopf. Und alles, was du abliest, da ist total schwer, da musst du schon richtig Profi sein, um Emotionen reinzubringen, weil du bist eigentlich mit Lesen beschäftigt. Aber wenn du freisprichst, dann ist die Emotion automatisch da. Und das finde ich das Tolle an der Service-Side, dass wir eben nicht promptern, sondern einfach frei weg raus sprechen. Und ja, da kommt dann auch mal Situationen. Das Risiko muss man einfach eingehen, wo man denkt, boah, hoffentlich versendet sich das. Ja.
Also, aber eigentlich ist es doch, glaubst du, das ist so ein bisschen vielleicht auch die Zukunft des Fernsehens oder ja, das ist jetzt ein großes Ding, aber ich habe so das Gefühl, dass das Fernsehen manchmal immer noch in so alten Kategorien, ja, also wenn wir diese Servicezeit machen, da brauchen wir auf jeden Fall einen Teleprompter und ne, also so dieses so ganz strenge irgendwie, wo man sich denkt so, nee, also wir müssen doch da uns auch weiterentwickeln wieder.
Definitiv, sehe ich ganz genauso. Fernsehen überlässt wenig dem Zufall.
Genau.
Und das ist das große, woran meiner Meinung nach Fernsehen noch arbeiten kann, dass es mehr Zufälle gibt und durch Zufälle kommt Authentizität. Wenn alles durchgeplant ist, wenn nichts dem Zufall überlassen wird, wenn keine, ja, ich sag mal, dadurch keine Menschlichkeit so richtig entstehen kann. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine, wenn ich das meine. Also so, ja, eben klar, mal Versprecher, mal eben Situationen, wo der Mensch sich wirklich zeigen kann, weil es nicht durchgeplant ist. Dann werden wir immer in einem Medium sein, das ja, was dann auch nicht überrascht, so muss man sagen. Und du merkst doch, da kann jeder Zuschauer oder jeder Zuhörer und jede Zuhörerin weiß es auch, sobald es irgendwelche Fauxpas im Fernsehen gibt, das wird geteilt, das wird geschickt.
Ja,
und warum? Weil es so angenehm ist, weil es so menschlich ist, weil man sieht, das sind auch keine Maschinen, das sind einfach Leute wie du und ich. Und dann ist es auch witzig dazu. Und wenn man es dann schafft, sich selber nicht zu ernst zu nehmen und selber mit drüber lachen kann, ja, dann ist doch für alle was dabei, das ist doch cool.
Also im Fernsehen ist es auf alle Fälle cool, aber ich kenne es ja jetzt eben so von meinen Klientinnen und Klienten, die ja in ihrem Alltag präsentieren oder irgendwo im Meeting sitzen oder irgendwas vorstellen müssen. Und da haben wir ja auch das Thema freie Rede. Und natürlich ist die freie Rede super, ist die Champions League, wenn das funktioniert, aber Thema Lampenfieber, großer Druck, Versagensangst und dann funktioniert es einfach nicht mehr, die freie Rede, weil die Leute dann Wortfindungsstörungen haben und dann kommt halt ganz häufig ein M oder sie bringen das dann nicht mehr so zusammen und dann alles in allem ist es dann erstmal in deren Augen erstmal ein unsouveräner Auftritt und damit fühlen die sich maximal unwohl und deswegen ist es schon so, also ich bin total bei dir. Es geht nicht darum abzulesen, sondern der Einstieg, der muss halt gut sitzen und es ist immer besser, irgendwie Zettel dabei zu haben im Zweifel, als wenn ich dann gar nichts mehr weiß. Also das hilft immer. Und mit Stichpunkten zu arbeiten, ja, auf jeden Fall. Aber ich kenne wirklich so viele, erst letzte Woche wieder, die so massives Lampenfieber haben, dass wenn ich denen das sagen würde, dann sage ich, Mensch, sprich doch mal frei raus, aus dem Herz raus, aus dem Bauch. Dann sagt er, ich kann das nicht. Also wirklich, das sind Leute, die sind kurz vor der Ohnmacht. Das darf man immer nicht vergessen.
Nein, weil absolut.
Das ist jeder so in einem Unterschied. Der Leidensdruck ist bei den Menschen unterschiedlich groß. Aber wenn wir es dann mal geschafft haben, frei zu sprechen und merken, hey, das funktioniert, dann ist es natürlich super und kommt am allerbesten an.
Aber vielleicht muss man den Leuten dann auch manchmal nochmal sagen, hey, aber wenn du einen vorausgeschriebenen Text hast, den richtig gut zu machen, das ist sau schwierig, wie es Daniel vorhin gesagt hat. Also so sozusagen auch die andere Seite zu sehen. Du hast jetzt da so diesen festen Text und du das ist eine super Sicherheit, aber den richtig gut zu machen,
das funktioniert nicht. Also da musst du Profi sein.
Genau. Und und das sind sozusagen, in diesem Feld bewegt man sich dann, ne? Also und dann muss man gucken, wie man damit klarkommt.
Und vor allem, wenn du einen Text hast und du sagst, so soll er 1:1 funktionieren. Und du dann rauskommst an einer Stelle, dann ist das ganze Kartenhaus, fällt danach zusammen.
Ja.
Und noch so ein Tipp irgendwie, den ich so mitgeben möchte, der mir auch manchmal noch schwerfällt, ist, weil du gerade sagtest, Katja, oder so, ne? Ein ist völlig normal, das ist eine Gedankenpause. Gar nicht so bewerten für sich selber. Und was ich auch noch wichtig finde, die Stille mal aushalten. Also wenn ich merke, boah, ich muss jetzt mal überlegen, dann geht ja erstmal so der Druck hoch. Hier sagt gerade keiner mehr was. Aber wenn man für sich akzeptiert hat, hör mal, ich halte die Stille einfach mal aus, weil ich muss jetzt mal darüber nachdenken. Okay, so, dann ist das völlig okay. Und die anderen Leute empfinden das nämlich gar nicht so schlimm wie man selber. In einem selber kommt der Druck und die anderen Leute denken, ja klar, der muss mal eben nachdenken, lassen doch die Zeit und dann wird er sich gleich wieder haben. So, ne? Und was ich auch ganz wichtig finde, niemand weiß, was du sagen wolltest. Deshalb wird auch niemand wissen, dass du was vergessen hast. Ist völlig egal. Wenn du was vergessen hast, hast du es vergessen, wusste keiner, dass du das sagen wolltest. Da kann man sich auch so ein bisschen Druck nehmen.
Ja, stimmt.
Arbeitest du auch als Rhetoriktrainer, Daniel?
Nee. Das ist alles nur zum Selbstzweck.
Wir haben zum Schluss noch was Feines, Clemens, gell?
Ja, ein hypothetisches Szenario. Genau.
Jetzt geht's, Clemens, geht's?
Ja, es geht noch. Kurz, also pass auf, Daniel, du bekommst eine Samstagabendshow angeboten, wo du jetzt schon weißt, die Quoten werden durch die Decke gehen, die Kohle wird mega sein, Florian Silbereisen, Giovanni Zarella und Kai Pflaume können einpacken, denn ab jetzt rockt Daniel Aßmann die Fernsehunterhaltung. Allerdings gibt es da eine klitzekleine Bedingung. Du musst für diese Sendung dauerhaft nach Berlin ziehen. Weg aus Hattingen, ab nach Berlin. Würdest du es machen?
Auf keinen Fall. Würde ich nicht machen. Würde ich wirklich nicht machen, weil ich festgestellt habe, ich durfte ganz viel meinen Traum auch ja jetzt schon leben. Ich meine, es ist ja wirklich ein Traum, mit dieser Art von Arbeit seinen Unterhalt zu verdienen. Und wenn ich ganz viel weg bin von zu Hause, dann bin ich unglücklich. Das ist nicht meins. Also das heißt, ich könnte die größte Show haben, ich könnte das fetteste Geld haben. Es wird mich am Ende nicht glücklich machen, wenn ich nicht meinen Freundeskreis, meinen Familienkreis, mein Hatting um mich herum
hätte. Meine Damen und Herren, Sie hören den Außenminister von Hattingen. Das ist wirklich unglaublich, der Chefdiplomat. Nee, also wir haben im Vorgespräch schon mal darüber geredet. Also Hattingen, für alle, die es jetzt noch nicht so im Kopf haben. Also ich habe mir das so eingeordnet, es ist in dem Dreieck Essen, Wuppertal, Dortmund.
Bochum. Kannst du auch noch dazu nehmen.
Ja, genau. Das ist irgendwie so ein Viereck. Aber genau, also da ist Hattingen und es ist im Pott, es ist im Ruhrgebiet. So.
Ja, das kann man auch nicht, da kann ich auch von meiner Sprache her, kann ich das nicht verleugnen. Also mit dat und wat und das ist auch nochmal Thema, wie spricht man, klar, wenn du jetzt so Sprecher bist und so, dann und deutschlandweit sprichst, da kannst du nicht direkt mit dat und wat. Aber ich bin jetzt gerade lokal unterwegs in Nordrhein-Westfalen und auch bei RTL habe ich es mir nicht abgewöhnt. Ich finde, dass wenn die hochdeutsche Sprache nicht ausdrücklich verlangt ist, in manchen Genres ist das ja so, da musst du das so haben. Dann finde ich, bleib wie du bist, auch da in der Sprache. Wäre jetzt mein, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr andere Ansichten da, aber es wäre jetzt meine Empfindung so, wie ich jetzt damit so durchs Leben gegangen bin.
Also ich habe da keine andere Empfindungen, also glaube ich. Also es ist halt so, wenn es jetzt so total dialektal wird, also wo du wirklich in Wörter reingehst, die man nicht mehr kennt, ne? Also die richtigen Begriffe, aber so ein dat hat wat, mein Gott, also.
Manche machen da Hits draus, ja, hatte du dir da?
Ja, genau. Und ich glaube, das sind ja eigentlich nur so Färbungen, würde ich das nennen. Das ist ja gar kein, du bist ja dann trotzdem sehr nah an diesem Standarddeutschen noch dran. Also,
ja, das stimmt. Ja. Also ich kriege jetzt kein Bayerisch oder so, wo die Leute einen dann teilweise, wenn du jetzt tief Bayerisch sprichst, überhaupt nicht mehr nachkommen. Ne?
Ja. Aber da haben
ob das jetzt ein Verlust ist, weiß ich nicht, dass du kein Bayerisch sprichst. Das sollen, das sollen die anderen bewerten.
Ja. Absolut.
Ja, haben genau. Übrigens überraschenderweise, habe ich festgestellt, gerade die Oberbayern haben manchmal da echt einen Knacks im Selbstbewusstsein mit ihrem Oberbayerischen und so. Da wird uns immer vorgeschrieben, da gibt es jetzt auch wieder so eine Initiative, was ist jetzt überhaupt dieses Deutsch und Hochdeutsch und Standarddeutsch, wo ich mir immer denke, jetzt entspannt euch doch mal. Mein Gott, also das klingt immer so, als ob man dann nicht mehr Bayerisch sprechen dürfte oder so. Naja, das nur so am Rande.
Und an dieser Stelle nochmal am Rande. Neulich habe ich etwas erlebt beim Friseur und das habe ich so noch nie gehört. Da war eine Dame, die gesagt hat, sagt sie, ich traue es mich ja gar nicht zu sagen, aber ich höre so gerne Sächsisch. Ich höre so wahnsinnig gerne Sächsisch. Und da habe ich mir gedacht, also nö, das haben wir so noch gar nicht gehört. Ne? Das ist ja, der Sachse an sich wird sagen, na guck, habe ich das schon immer gewusst. So. Also in diesem Sinne, wie ist es bei dir mit Dialekten? Also außer Pott-Dialekt, geht da was?
Kann ich nicht nachmachen. Nee. Also ich kann nicht singen, ich kann keine Dialekte nachmachen und Schauspiel kann ich auch nicht. Ich bin dann einfach eher... Ich bin, wie ich bin. So.
Aber andererseits, Daniel, weißt du auch ganz genau, was du kannst. Und das ist, glaube ich, auch ein Vorteil. Du hast es dir schon sehr gut kategorisiert.
Genau.
Und was du auch sehr gut kannst, ist Podcast-Gespräche führen, beziehungsweise bei uns zu Gast im Podcast sein. Es war wunderbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Und weil mit Blick auf die Uhr, weil wir ja wissen, du bist ein vielgefragter Mann.
Es geht auf den nächsten.
Es geht gleich auf den nächsten Dreh, wahrscheinlich. Zack, wieder raus. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und wir werden natürlich alles über Daniel in den Shownotes verlinken. Also wer sich da mehr angucken möchte von Daniel, mehr wissen möchte, vielleicht eben auch, da haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, über dein zweites Standbein, die Filmproduktion, Videoproduktion, da machst du ganz viel. Also guck da auf jeden Fall mal auf die Seite von Daniel, weil der macht viele schöne, kreative Sachen.
Vielen Dank. Also es war ganz toll, bei euch in der Sendung sein zu dürfen. Und also ich komme gern wieder. Ich meine, das war jetzt eine Stunde, die ist so verflogen. Wir können noch über so viel reden. Wenn irgendwann mal, dann ist ja wie beim Kölner Treff, wenn mal zwischendurch einer abspringt, ruf einfach an. Ich bin da dann.
Sehr gut. Das ist ein Angebot. Clemens, das ist ein Angebot.
Das ist ein super Angebot. Und vielleicht kommen wir irgendwann auch mal nach Hattingen, um wirklich vor Ort zu sehen, was ist,
was
das ist
geht the
place
ab?
To be. Hattingen. Live aus Hattingen.
Aus dem Biergarten hier. Das machen wir.
Sehr gut.
Also, das kriegen wir hin. Daniel, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank und alles Liebe für dich.
Ebenso. Dankeschön.
Das versendet sich. Der Podcast mit Katja Vogt und Clemens Nicol. Redaktion und Produktion, die beiden Hosts. Musik, Hansi Enzensberger und Manfred Mildenberger. Stimme, Maren Ulrich. Eine Produktion von Resi 1000 Volt
2024.
Ja, Wahnsinn. Der Daniel Assmann, also das war mal das Bekenntnis zur Heimat, oder? Also Hattingen, aus Hattingen kriegt man Daniel Assmann nicht raus. Da kann man sich auf den Kopf stellen, da kann man mit Millionen Gagen winken, offensichtlich. Er wird's nicht machen. Er wird da bleiben. Also wenn das keine Heimatliebe ist, wenn das nicht überzeugend war, dann weiß ich auch nicht.
Ja, aber Heimatliebe, das haben wir doch alle. Clemens, hast du doch auch mit deinem, mit deinem Oberfranken, mit deinem Mittelfranken, mit deinem Franken an sich.
Franken. Ja, ist schon so. Ich bin natürlich auch hier in München auch irgendwie nur Gast. Das klingt jetzt so wie, ich bin nur Gast auf Erden und so. Aber ich bin schon sehr gerne in Franken. Und obwohl man es nicht hört, ich bin geborener Franke und fühle mich auch als Franke. Das werde ich nie, glaube ich, ablegen können. Ableben.
Ableben hat hoffentlich auch noch ein bisschen Zeit.
Hoffentlich. Nee, aber ja, wer weiß, vielleicht geht's auch irgendwann mal wieder zurück nach Franken. Wer weiß das schon? Ich kenne Leute, die sich darüber freuen würden. Mehr kann ich dazu nicht sagen, öffentlich.
Ja, und es ist ja so. Also ganz viele gehen ja wieder in die Heimat zurück, auch wenn sie es so gar nicht geplant haben. War ja bei mir auch so. Also ich war ja auch lange weg. Bin zwar nicht so weit gekommen, aber ich bin dann irgendwann wieder in die Heimat zurück. Und Heimatliebe ist was Schönes. Und ja, aber ich weiß es nicht. Also wenn jetzt die große Samstagabendshow käme mit einer Mörderkohle, ob ich dann vielleicht im Allgäu dann doch mal so auf Zeit, glaube ich, schon sagen, okay Leute, ich bin jetzt da mal weg. Clemens, wenn wir zwei eine Samstagabendshow hätten, Clemens, jetzt
ja,
komm.
Ja gut, dann würden wir es vielleicht machen, aber nur befristet. Und das würden wir uns bezahlen lassen. Und dann an den freien Tagen schön mit dem Heli ins Allgäu. Nach Hause
schön,
fliegen.
So ganz nachhaltig und umweltbewusst. Aber ja, Clemens, die Vorstellung, mit dir die große Showtreppe runterzulaufen, also dafür würde ich es machen.
Ich auch. Aber wir müssten natürlich das viel auch mit unserem Umfeld klären. Das ist dir schon auch bewusst, ne? Also
ja, das ist aber, du weißt ja, Liebe vergeht, Hektar besteht, die Kohle macht's.
Oh Gott. Ja.
Und dann, da zerriss es ihn.
Ja. Da zerriss
aber
es mich.
Wenn wir dann unsere erste Samstagabendshow machen, dann würde ich sagen, laden wir aber schon den Daniel da noch ein.
Ja,
der hat
klar.
Ja dann auch dafür gesorgt, dass wir dann die Show der Daniel, kriegen. Und als der Sidekick
Daniel
vielleicht
ist
irgendwie.
Mindestens die Vertretung. Mindestens.
Ja, genau. Also es war eine wunderbare Folge, die hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr auch der Meinung seid, dann wie immer gerne ein Like da lassen, den Nachbarn erzählen, den Kollegen. Einfach
abonnieren
in euren Netzwerken teilen, weil das hilft uns, das hilft unseren Gästen und macht einfach insgesamt bessere Laune, muss man ja mal sagen, wenn man unseren Podcast hört. Ja, genau. In diesem Sinne sagen wir auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.